Guten Morgen, liebe Geschwister, hier vor Ort in Bettringen, Geheiligte und Gläubige in Christus Jesus und nicht nur hier in Bettringen, sondern auch an allen Orten und alle, die unseren Herrn Jesus Christus anrufen. Wir waren letzte Woche mit einem Teil der Gemeinde waren wir auf einer Freizeit und haben dort den ersten Korintherbrief uns angeschaut. Und dieser Gruß des Paulus an die Gemeinde hat mich so bewegt, was für ein Vorrecht und was für ein Privileg, die Gemeinde so sehen und begrüßen zu können, egal wer da sitzt, egal mit welchen Problemen, in welcher Situation man auch ist, Geheiligte und Gläubige in Christus Jesus sind wir. Und das ist für mich ein herrliches Evangelium. Und ich habe gedacht, ich will diesen Gruß verinnerlichen, deswegen habe ich gleich geübt heute Morgen. Aber nicht einfach nur aus Übung, sondern wirklich, weil ich auch nicht nur will, sondern weil ich auch so euch in Christus Jesus sehe. Geheiligte, Gläubige, Begnadigte, wie herrlich ist das. Aber auch mit dieser Wahrheit nicht nur hier vor Ort, sondern die Gemeinde Jesu ist an allen Orten und alle, die seinen Namen anrufen. Und das ist ein tiefes, aber auch so herrliches Geheimnis. Ich freue mich, dass ich heute mit euch wieder in den ersten Johannesbrief reinschauen darf. Wir waren dort im Korintherbrief. Wir sind jetzt hier zu Hause, ich bin jetzt hier und zu Hause und jetzt möchten wir den weiter im ersten Johannesbrief lesen, wollen wir von daher das Evangelium von Jesus Christus betrachten. Bevor wir das tun, muss ich kurz das herrichten. So, jetzt fühle ich mich besser. Das machen und dann euch auch Grüße mitbringen. Ich habe in der Bibelstunde euch gesagt, dass ich von Donnerstag bis gestern unterwegs war und euch gebeten habe, für diesen Dienst auch zu beten. Und der Herr hat wirklich Gnade und Segen geschenkt. Ich durfte mit einer Firma unterwegs sein. Die haben eine Jahrestagung und haben so ihre Firmenangelegenheit als Vorstand besprochen und haben mich gebeten, davor immer Bibelarbeiten zu machen. Das sind Christen. Und das ist ein Vorrecht, das machen zu können. Und der Kontext ist komplett ein anderer, wie ich das sonst gewohnt bin. Und das ist schon zum zweiten Mal, dass ich das machen durfte und sie kamen nicht zu den Firmenangelegenheiten, die wollten nur das Wort Gottes hören, wirklich. Ich habe gesagt, ihr braucht doch Zeit für eure Sachen, sagen, nein, das ist wichtiger, das ist für uns wichtig und das war wirklich sehr segensreich, aber auch sehr intensiv. Von Donnerstagabends bis morgen, bis gestern durch mit denen Bibelarbeiten gemacht. Und ich habe mit denen ebenfalls den Korintherbrief durchgenommen, aber aus ihrer Perspektive. Wie lebt man eben in der Geschäftswelt und als Christ in dieser Welt mit all den Problemen, mit den Mitarbeitern und wie geht man damit rum, evangeliumsgemäß. Das war sehr, sehr herausfordernd, aber auch wirklich eine gesegnete und gute Zeit. Und ich danke jedem, der da hinter diesem Dienst gestanden ist oder steht und das auch im Gebet mitgetragen hat. Und ich soll einen Gruß ausrichten und ich persönlich möchte ich wirklich da bedanken, weil so dürfen wir miteinander dienen und der Herr gibt gerne, wenn wir bitten. Ich möchte heute mit euch einen Text lesen und dann wollen wir auch bitten, dass der Herr uns segnet und zu uns durch sein Wort redet. Diesmal nicht aus dem Korintherbrief, sondern wie gesagt aus dem ersten Johannesbrief, Kapitel 4. Und ich möchte mit euch nochmal die Verse 4 bis 6 lesen. Das Wort Gottes sagt, ihr seid aus Gott Kinder, und habt sie überwunden, weil der, welcher in euch ist, größer ist als der, welcher in der Welt ist. Sie sind aus der Welt, deswegen reden sie aus dem Geist der Welt und die Welt hört sie. Wir sind aus Gott. Wer Gott erkennt, hört uns. Wer nicht aus Gott ist, hört uns nicht. Hieraus erkennen wir den Geist der Wahrheit und den Geist des Irrtums. Auch jetzt möchte ich beten, wem es möglich ist, darf ich einladen aufzustehen, wer es nicht kann. Ich kann das gerne im Sitzen tun. Noch einmal, Jesus Christus, und auch nach einer etwas längeren Zeit, wollen wir zu diesem Text zurückkehren und über diesen Text nachdenken, wollen nach dem Verständnis suchen, aber nicht einfach um Erkenntnis zu sammeln, sondern ein geistliches Verständnis bekommen, sodass unser Glaube gefestigt wird und wir ausgerichtet werden in dem Evangelium. Jesus Christus, rede durch dein Wort zu uns, bestätige deine Wahrheit in den Herzen, leite mich ein und führe, dass ich das sagen darf und kann, was du bestätigen willst. So sind wir auf dich angewiesen im Hören, aber genauso im Reden. Schenke Freimütigkeit, ich bitte dich um Kraft, heute das Wort zu verkündigen, um Freude, diese Wahrheit zu predigen, um Verstand, an sich an alles zu erinnern, was du mir aufs Herz gelegt hast. Herr, auf dich sind wir hingeworfen, von dir sind wir abhängig und ich erwarte auch alles von dir. In deinem Namen will ich es bitten. Amen. Diese Verse sind ja uns mittlerweile gut bekannt. Sie gehören zu dem Abschnitt, der Kapitel 4 ab Vers 1 beginnt und bis Vers 6 geht. Und in diesem Abschnitt geht es darum, um den siebten Test, in dem es darum geht, dass die Kinder Gottes die Geister prüfen sollen. Das Prüfen der Geister ist ein Kennzeichen der Kinder Gottes und nicht nur, dass sie dazu aufgefordert sind und dadurch man auch Kinder Gottes erkennt, dass sie die Geister prüfen, sondern sie sind auch in der Lage, dies zu tun. Und das ist im Wesentlichen der Test. Also woran kann man erkennen, dass man ein Kind Gottes ist? Man ist in der Lage, die Wahrheit von der Lüge zu unterscheiden. Man ist in der Lage, die Lüge zu erkennen und an der Wahrheit festzuhalten. Und weil man die Wahrheit kennt und weil man in der Wahrheit bleibt. So, das ist ein wesentlicher Merkmal, dieses Test. Und in wunderbarer Art und Weise baut Johannes das hier auf, geleitet durch den Heiligen Geist. Es geht um die Kennzeichen der Kinder Gottes. Wie in dem ganzen Brief und wie bei allen Tests auch, geht es darum, dass wir Gewissheit bekommen, Klarheit bekommen, Frieden bekommen. Wir sind Kinder Gottes. Ich bin ein Kind Gottes. Und in dem Fall geht es darum, dass ich sage, woher kann ich sicher sein, dass ich ein Kind Gottes bin? Ich kenne die Wahrheit. Und ich bin in der Lage, oder wenn ich die Lüge höre, merke ich, das passt nicht, das widerspricht der Wahrheit. Das ist ein Wesensmerkmal und ein Kennzeichen eines Kindes Gottes. Und in dieser Weise wird dieser Test hier aufgebaut. Wir haben über die Notwendigkeit des Prüfens Gedanken gemacht. Wir haben geschaut, warum es so ist. Und wir haben auch geschaut, welche Mittel uns dazu gegeben sind als Kinder Gottes, dass wir das prüfen können. Und das letzte Thema oder das letzte Mal, als wir diesen Text angeschaut haben, ging es darum, um dieses Bekenntnis. Und dass wir an diesem Bekenntnis von Jesus Christus festhalten können. Wie können wir die falschen Propheten erkennen? Wie können wir sie auch überführen und diese Lüge erkennen und uns von dieser Lüge fernhalten? Indem wir uns ihr Bekenntnis anschauen und sehen, ob das, was sie bekennen über Jesus Christus, das Gleiche ist, was Gott über Jesus Christus bekannt hat. Und wenn wir merken, das ist das Gleiche, was sie bekennen und was der Vater bekannt hat, dann merken, das ist aus dem Geist Gottes. Und so sind das Kinder Gottes und so sind wir dankbar dafür und nehmen diese Dinge an und bestätigen diese Dinge und glauben daran, erfreuen uns. Aber wenn wir merken, dass es eben nicht das Gleiche ist, was da über Jesus Christus ist, über seine Fleischwerdung, über seinen Dienst, über sein Wesen, über seine Person, wenn wir merken, das ist eben nicht das Gleiche, dann können wir erkennen, das ist aus dem Geist der Welt und das ist nicht aus Gott. Und dann sollen wir uns von aller Art des Bösen fernhalten. Gestern, gerade in diesen Tagen, saß da ein junger Mann da mit in diesem Gespräch und wir sprachen über bestimmte Wahrheiten und dann sagte er, ja, aber das steht doch da in der Schrift, wir sollen doch alles prüfen, das Gute behalten und das steht doch da, also ist doch kein Problem, wenn wir uns auch mit diesen Dingen dann beschäftigen oder es ging konkret um bestimmte Lehrer und Personen. Und dann musste ich sagen, mein Lieber, nein. Und der war ganz überrascht. Und er sagte, hast du die Stelle mal gelesen, hast du ein bisschen weiter gelesen, da steht, er ahnte es, dass da wahrscheinlich mehr kommt. Und das ist wir müssen prüfen, das sind wir aufgefordert. Und wir merken, dass es eben nicht übereinstimmt mit der Wahrheit, dann sagt die Schrift, meidet das. Meidet allerlei Bösen, meidet das. Und um das meiden zu können, muss man prüfen. Prüfen können. Also das Erste, wie wir die falschen Propheten, die falschen Lehrer und somit den Geist der Welt und den Geist des Antichristen erkennen und überführen können, ist, dass wir uns das Bekenntnis anschauen. Das ist etwas, was objektiv ist. Das ist offenbart. Ich hoffe, in jeder von euch kennt diese Wahrheit. Das könnt ihr in eurer Bibel nachlesen. Es steht schwarz auf weiß. Es ist sogar in unsere Sprache übersetzt worden. Es ist eine objektive Wahrheit. Das ist das andere. Das eine. Das andere aber ist, es ist das Zeugnis in uns, das uns diese Wahrheit offenbart und bestätigt. Und das ist, auch wenn es objektiv dasteht und auch wenn es jeder lesen kann, es ist nicht jeder, der diese Wahrheit hören kann und schon gar nicht glauben kann. Und das ist das Thema von heute, das ich mit euch hier anschauen möchte, die Verse 4 bis 6. Und heute geht es darum, woran kann man ein Kind Gottes erkennen? Nicht nur, weil dass er eben die falschen Lehrer an dem Bekenntnis überführt, sondern dass er auch diese falschen Lehrer und ihre Lügen überwindet. Und das ist, was Paulus, ich bin noch so im Korintherbrief, was Johannes so sagt: Ihr seid aus Gott Kinder und habt sie überwunden. Eine interessante Aussage, die er hier tätigt. Er sagt nicht, ihr werdet sie überwinden. Er sagt auch nicht, ihr sollt sie überwinden. Sondern ihr sagt, ihr seid aus Gott und habt sie überwunden. Es ist schon passiert. Von der griechischen Grammatik wird natürlich deutlich, dass es das ist perfekt, Aorist, und so, Indikativ. Lacht heute jemand? Entschuldigung. Hier geht es darum, dass es hier eine Handlung stattgefunden hat, die schon in der Vergangenheit gelegen also ist. Eine Handlung, die aber Auswirkungen für heute und auch für morgen und übermorgen hat. Also dieses Überwinden hat schon stattgefunden, aber man hat es. Man hat das, was man in einer Handlung getan hat, und das hat man heute auch und übrigens morgen auch. Das heißt, es ist schon passiert und man lebt in diesen Dingen. Es ist schon passiert und man hat diese Dinge. Das ist, wenn der griechische Begriff imperfekt steht. Ja? Also das heißt, ihr habt es überwunden, ihr habt es getan und habt das immer noch und wird das immer auch weiterhin haben. Ein Kind Gottes lebt, wir können sogar sagen, im Sieg. Denn das ist nämlich eine andere Übersetzung und eine andere Beschreibung von überwinden. Ich habe immer wieder mir die Zeit genommen und allein über dieses Wort nachgedacht, was bedeutet überwinden? Das klingt man, das hört man, so überwinden, überwinden, überwinden. Und dann natürlich, wenn man oft das Wort sagt, beginnt das Wort schon komisch zu klingen. Aber dann muss man nachdenken, was meint das Überwinden? Und die eigentliche Bedeutung vom Überwinden ist Siegen. So, man kann sagen, ihr habt gesiegt. Wenn es heißt, Jesus hat überwunden, dann heißt es, Jesus hat gesiegt. Und dieser Sieg ist in der Vergangenheit, aber er hat Auswirkungen bis in die Ewigkeit. So, das Überwinden ist letztendlich Sieg haben, zu siegen. Wenn ich praktisch an Überwinden denke, dann denke ich, es geht darum, ein Hindernis zu überwinden. Das sagen wir, oder? So Parkourlauf. Da läufst du und da ist was von dir, da musst du drüber springen. Hab's überwunden. Wegräumen, wegschieben, das ist Überwinden. Es steht nicht mehr im Weg. Es ist kein Hindernis mehr. Es hindert mich nicht mehr am Vorwärtsgehen. Von daher ist dieser Begriff Überwinden so eigentlich lehrreich und auch wichtig. So, es gibt nichts, was mich hindert. Es gibt nichts, was mich stoppt. Es gibt nichts, was mich daran hindert, vorwärts zu gehen, vorwärts zu schreiten. Das ist der Sieg. Das ist das Überwinden. Ich habe überwunden, damit ich gehen kann, damit ich vorwärts kommen kann, damit ich in Bewegung bleiben kann, und zwar im Glauben. Und wenn hier Johannes davon redet und sagt, ihr seid aus Gott Kinder und habt sie überwunden, das heißt, ihr habt das, was euch hindert, was euch stoppt, was euch ausbremst, was euch nicht zum Vorwärtsgehen bringt, ihr habt es überwunden, das ist schon geschehen, ihr seid auf dem Weg. Ihr habt das überwunden und das besiegt, was euch davon fernhält, Gottes Kinder zu sein. Was euch davon fernhält, im Unglauben zu sterben. Die Sünde, den Teufel, den Tod, ihr habt überwunden. So, ein Kennzeichen der Kinder Gottes ist, sie sind Überwinder. Sie werden als Überwinder bezeichnet und als Überwinder genannt. Und man sagt, woran kann man erkennen, dass man ein Kind Gottes ist? Man überwindet. Das sind Überwinder. Das sind so Siegertypen. Nun müssen wir das natürlich richtig definieren und richtig verstehen. Aber Kinder Gottes sind Überwinder. Es sind Sieger. Ja? Jetzt rede ich hier nicht im psychologischen Bereich und in dem Motivationstraining, sage, hey, musst du dich als Sieger sehen und du kannst alles überwinden. Nein, wir müssen das aus richtiger Perspektive tun und ich nehme euch ein bisschen in diese wichtige Thematik mit hinein. Geht mit mir in die Offenbarung und von daher möchte ich ganz kurz ein paar Dinge über diese herrliche Wahrheit euch zeigen. Wenn wir die Offenbarung lesen, und die ersten Kapitel uns anschauen, Kapitel 2 und 3, sind wir mitten in den Sendschreiben. Und Jesus Christus, der Überwinder, der Sieger, schreibt an seine Gemeinde und er schreibt an die Gemeinde, an die sieben Gemeinden Asiens. Und wir wissen, dass diese Gemeinden, denen ging es nicht gut. Anfechtungen, Schwierigkeit, Sünde, der Zustand ähnlich wie in Korinth. Ja. Und er spricht zu ihnen und spricht über die Dinge, über das, was bei ihnen passiert. Und dann sagt er, jedes Mal, nachdem er die Dinge offengelegt hat und etwas zu dieser Gemeinde gesagt hat, nur als Beispiel, Kapitel 2 zu Ephesus. Dort redet er und sagt, sie sollen wieder zurückkommen zu ihm, denn sie haben die erste Liebe, was hier Jesus Christus ist, die haben ihn aus den Augen verloren. Und er ruft sie zurück und sagt folgendes, schaut mal, Vers 7, wer ein Ohr hat, und das ist wichtig, merkt euch das, wer ein Ohr hat, der höre. Man kann es so übersetzen, wer in der Lage ist, das jetzt zu verstehen, der merke auf, der nimmt es wahr. Denn nicht alle haben ein Ohr zu hören. Alle haben zwar normale Ohren, also die meisten, aber die haben keine Fähigkeit, diese Dinge zu verstehen. Und er sagt, wer ein Ohr hat, der höre, was der Geist den Gemeinden sagt. Hier ist der Geist der Redende. Und dazu braucht man ein Ohr, es hören zu können, sonst kann man es nicht hören. Ich verstehe, warum viele dieses Buch lesen und sagen, keine Ahnung. Verstehe ich gar nicht. Nur Bahnhof, düster, habe kein Interesse daran, weil viele kein Ohr haben, das zu hören. Und sie können es nicht hören. Aber Jesus sagt, wer ein Ohr hat, der höre, was der Geist in Gemeinde sagt. Und dann sagt er, wer überwindet, dem werde ich zu essen geben vom Baum des Lebens. Welcher in dem Paradies Gottes ist. Eine herrliche Verheißung. Wer darf Anteil haben von diesem Baum des Lebens? Wer? Überwinder. Andersrum, wenn ich überwindet, hat keinen Anteil an diesem Ort. Mit Gott zu sein, bei Gott zu sein, das Leben haben. Es kriegen nur welche? Die Überwinder. In jedem dieser Briefe an die sieben Gemeinden redet Jesus diese Wahrheit und bezeugt sie. Er spricht zu der Gemeinde in Smyrna, die wegen ihres Glaubens an Jesus Christus verfolgt wird, in die Gefängnisse kommt. Manche sterben dafür. Und was sagt er zu ihr? Vers 11. Wer ein Ohr hat, spricht ebenfalls zu denen, die es hören können. Wer ein Ohr hat, höre, was der Geist den Gemeinden sagt. Nicht nur einer, den Gemeinden, das heißt allen. Wer überwindet, wird keinen Schaden haben von dem zweiten Tod. Das ist der ewige Tod, der Feuersee. Wer überwindet, was überwindet? Die Verfolgung, den Kontext, in dem man für den Glauben sogar stirbt. Also leiblich. Er sagt, wer überwindet, der wird nicht den zweiten Tod erleben. Den ersten Tod mag er erleben, aber den zweiten nicht. Wer wird bewahrt werden vor dem Feuersee? Wer wird bewahrt werden von dem zweiten Tod? Die Überwinder. So, in jedem Brief an Pergamon, da ist die Gemeinde, die von der Lehre Biliams anfängt durchzusäuern, ebenfalls eine Irrlehre, die dazu bringt, dass Kinder Gottes dazu verführen sollte, Unzucht mit der Welt zu treiben. Und hier geht es nicht nur um sexuelle Unzucht, sondern weg von der Wahrheit des Evangeliums, von Christus, hin zu verschiedenen Lehren, die uns von Gott wegbringen. Und zu denen sagt er in Vers 17, wer ein Ohr hat, höre, was der Geist in Gemeinden sagt, wer überwindet, dem werde ich von dem verborgenen Manna geben. Was ist das verborgene Manna? Das Wort Gottes. Da sind welche da, die wollen sie vom Wort Gottes wegbringen. Und er sagt, wer überwindet, der kriegt mein Wort. Verborgene Manna geben und ich werde ihnen einen weißen Stein geben und auf den Stein geschrieben einen neuen Namen, den niemand kennt, als wer ihn empfängt. Eine neue Identität. Ich kenne meinen Namen, meinen neuen Namen. Kennst du ihn? Ja? Was auf deine Stirn geschrieben ist? Ja? In jedem dieser Briefe, um jetzt nicht alles im Einzelnen durchzuarbeiten, dazu seid ihr herzlich eingeladen am nächsten Samstag am Offenbarungsseminar, also nicht zum Sendschreiben, da sind wir schon lange drüber, sondern zu dem Seminar selbst, an die Gemeinde Thyatira. Das ist eine Gemeinde, in der eine falsche Lehrerin ist. Die Gemeinde verführt hat, Unzucht zu treiben. Und die haben nicht nur die Lehre bekommen, sie haben schon in ihr gelebt, die waren nicht nur tolerant, die haben das schon akzeptiert und angenommen. Und dann sagt dann Vers 25 in Kapitel 2 immer noch, doch was ihr habt, haltet fest, bis ich komme. Und wer überwindet und meine Werke bis ans Ende bewahrt, dem werde ich ich Macht über die Nationen geben. Was für eine herrliche Wahrheit. Und er wird sie hüten mit eisernem Stab. wer überwindet und das festhält, nämlich seine Werke, nicht meine Werke, richtig? Was ist die Überwindung? Wer das festhält, was Christus getan hat, das Werk der Erlösung. Denn das ist die Unzucht dieser Isabel, die dazu treibt, dass die Menschen Unzucht führen und sich wegabwenden vom Evangelium und auf ihre eigene Werke bauen. Und er sagt, wer überwindet und mein Werk bis ans Ende bewahrt, das Werk der Erlösung, der bekommt Anteil an seiner Herrschaft und an seiner Regierung. Das Gleiche an die Gemeinde in Sardes, die sind geistlich schon tot, aber nicht alle. Diese Gemeinde hat die Irrlehre und die Verführung weg von Christus, weg von seinem Werk, weg von seinem Namen, weg von dem, was er ist und getan hat. Das hat schon gegriffen und viele haben diese Lehre angenommen. Und obwohl sie den Namen haben, sie leben, sie sind tot. Sie nennen sich christlich, sind es aber nicht. Und an diese sagt er Vers 3, Kapitel 3, Vers 3. Denke nun daran, wie du empfangen und gehört hast und bewahre es und tue Buße. Interessant, oder? Denke nun daran, wie du gehört und empfangen hast. Wie hast du es gehört? Wie hast du es empfangen? Wie hast du das Evangelium empfangen? Aus Werken? Durch deine Leistung? Oder aus der Kunde des Glaubens? Was sollst du tun? Worin besteht die Buße? Kehr zurück zu diesem Fundament. Kehr zurück zu dieser Grundlage. Denk daran, was ist das Herzstück des Glaubens? Wie hast du empfangen? An die Galater würde Paulus sagen, wie habt ihr empfangen? Im Geist, wie wollt ihr vollenden? Im Fleisch? Diese Gemeinde ist geistlich tot, weil sie auf ihr Fleisch setzt und nicht auf den Geist. Und Jesus ruft sie zurück und dann sagt er, wenn du nicht wachst, werde ich kommen wie ein Dieb und du wirst nicht wissen, zu welcher Stunde. Und dann in Vers 5, wer überwindet, der wird so mit weißen Kleidern begleitet werden und ich werde seinen Namen aus dem Buch des Lebens nicht auslöschen und seinen Namen bekennen von meinem Vater und von seinen Engeln. Also Anteil am ewigen Leben, weiße Kleider. Was sind weiße Kleider? Die Gerechtigkeit. Denke daran, wie du die Gerechtigkeit empfangen hast. Bewahre das, nämlich aus Glauben, nicht aus Werken. Diese Gerechtigkeit, diese weiße Kleider, bis in die Ewigkeit. Wer bekommt das? Wer? Überwindet. Immer wieder, diese Verheißung sind nur an die Überwinder versprochen und werden nur die Überwinder auch empfangen. Lass mich noch zwei ganz kurz zeigen. Die Gemeinde Philadelphia, eine kleine Kraft, aber große Wirkung. Ja, eine kleine Gemeinde und an sie schreibt in Vers 12, wer überwindet, den werde ich im Tempel meines Gottes zu einer Säule machen. Und er wird nie mehr hinausgehen und ich werde auf ihn schreiben den Namen meines Gottes und den Namen der Stadt meines Gottes, das neue Jerusalem. So, es wird immer konkreter und wir bekommen immer mehr, was das Erbe der Überwinder ist. Und ein Teil ist eine Säule in dem Tempel Gottes. Was Säule ist, keine Angst übrigens, ihr werdet nicht die ganze Zeit nur so dastehen. Und alles wird auf euch abgeladen werden. Säule bedeutet, ihr werdet eine tragende Rolle spielen. Das ist nicht irgendwo in der Ecke fegen. Ja? Auch wenn ich weiß, dass manche sagen, Hauptsache egal, dabei, auch wenn ich nur fegen darf. Ich habe noch nie in der Bibel gelesen, dass man immer etwas fegen muss, aber egal. Ja, da ist schon alles rausgefegt übrigens. Als Jesus da kam, da mussten die Engel sauber machen. Und alles Böse und alles ist weg. Da brauchen wir nicht fegen. Aber wir dürfen mitherrschen, mitregieren. Eine wirklich wichtige Rolle spielen in dem neuen Haus, in dem ewigen Haus, in dem neuen Tempel, nämlich im neuen Jerusalem. Wer kriegt das? Wer bekommt dieses Vorrecht, so eine Stellung zu haben? Die Überwinder. Und das Letzte an die Laodicea. Für viele war es das jetzt schon. Laodicea hat verloren, aber dass er zu dieser Gemeinde sagt, ich liebe dich, züchtige, also auch Laodicea ist die Gemeinde Jesu, auch da hat er wen? Die Seinen. Und wie werden sie genannt? Überwinder. Da ist Lauheit, da ist Blindheit und Jesus spricht zu ihnen und dann sagt er in Vers 20. Da sagt er übrigens zur Gemeinde: Sieh, ich stehe an der Tür und klopfe an. Kennt ihr den Text? Wo wird er meistens verwendet? Evangelisation. Aber sagt er nicht zu Ungläubigen. Das sagt er nicht im Kontext der Evangelisation. Das sagt er im Kontext der Gemeinde. Er spricht das zu einer Gemeinde und sagt: Weißt du was? Bei dir bin ich draußen und nicht drin. Das ist die ganze Tragik. Das heißt, alles, was Jesus ausmacht, das Wesen des Evangeliums, was er immer wieder schon angehört hat, was es bedeutet, seine Gerechtigkeit, sein Werk, seine Kleider, sein Leben, all sein Wort. Bei Laodicea ist das nicht da. Und er sagt, ich bin nicht bei euch und schon gar nicht in der Mitte, sondern ich stehe schon draußen und muss da wieder klopfen und sagt, lasst mich rein. Lasst mich rein. Und dann sagt er, Vers 19, ich überführe und züchtige alle, die ich liebe. Sei nun eifrig und tu Buße. Siehe, ich stehe an der Tür und klopfe an. Wenn jemand meine Stimme hört und die Tür öffnet, zu dem werde ich hineingehen und mit ihm essen und er mit mir, das heißt Gemeinschaft haben. Eins sein. Was ist Voraussetzung dafür? Buße tun. Umdenken, umkehren. Dann sagt er, Vers 21, wer überwindet, dem werde ich geben, mit mir auf meinem Thron zu sitzen. Was für eine Verheißung. Mit Jesus herrschen und regieren. Ich weiß, eine Frau schrieb mich nach der Auslegung dieses Textes an und sagte mir, Willi, ich möchte nicht herrschen. Hat es voll verstanden. Wer herrschen darf und wer nicht. Und dann hat sie, das ist nur Spaß gewesen, die sagt, ich will nicht herrschen, habe kein Interesse dann. Warum? Weil sie natürlich herrschen in ihrem Sinne, in dem Herrschen dieser Welt und verstanden hat. Aber das ist ja nicht der Punkt. Mit Jesus auf dem Thron zu sitzen, Anteil an seinem Werk zu haben, Anteil an seiner Herrschaft zu haben, nämlich über die sichtbare, über die neue Schöpfung, über die neue Welt, ein Teil dieser neuen Welt zu sein, ein Teil der Herrschaft Christi zu sein. Was für ein Vorrecht. Wer darf daran teilnehmen? Wer überwindet? Schaut, eine Verheißung nach der anderen. Aber sie gilt nur den Überwindern. Wer nicht überwindet, hat keinen Anteil daran. Und wisst ihr warum? Oder was ist die Grundlage dafür? Lest mit mir noch mal ein bisschen weiter in dem Vers 21. Oder ich lese noch mal in einem Stück. Wer überwindet, dem werde ich geben, mit mir auf meinem Thron zu sitzen, wie auch ich überwunden und mich auf meinen Vater auf seinen Thron gesetzt habe. Wie ich, so auch ihr. Wenn Jesus sagt, also er hat überwunden, dann sagt er, was damit? Er hat alles beiseite geschafft, alles, was hindert. Alles, was stört, die Feindschaft abgetan. Er hat gesiegt. Er kann sagen, man kann übersetzen, so wie ich gesiegt habe und mich auf des Vaters Thron gesetzt habe, siegt auch. Oder andersrum, wer in der gleichen Art und Weise siegt, hat Anteil an meinem Sieg. Jetzt ist wichtig, dass wir dieses Überwinden richtig verstehen. Und nicht viele verstehen das. Warum? Weil sie denken, okay, was bedeutet überwinden? Und dann geht's los. Und sie sind mitten in ihrem Leben, in ihrem Alltag, in ihren Kämpfen, in ihren Sünden und denken, das muss ich alles überwinden. Wie überwindet man? Was überwindet man? Wer ist der Überwinder? Und ich bin fest davon überzeugt, wir bekommen nicht das Heil und das ewige Leben und all diese Dinge, weil wir selbst überwinden und bestimmte Dinge nicht tun oder bestimmte Dinge tun, sondern wir überwinden, weil er zuerst überwunden hat. Ich möchte euch zeigen, dass nur Kinder Gottes überwinden können. Und darum sagt er, wer überwindet. Es ist nicht die Voraussetzung, dass Jesus sagt, ich möchte mal schauen, wer überwindet und der wird das bekommen. Jesus sagt, woran kann man erkennen, dass jemand ein Kind Gottes ist und das erben wird? Es sind Überwinder. Überwinder bekommen das. Wer sind die Überwinder? Wie überwinden sie? Was überwinden sie? Geht mit mir zurück zum Johannesbrief. 1. Johannesbrief. Lest nochmal mit mir Vers 4. Ihr seid aus Gott, Kinder, und habt sie überwunden. Schaut mal. Deswegen habe ich vorhin da gesagt, es ist etwas, eine Handlung, die schon passiert ist und Auswirkungen hat. Hier steht nicht, und ihr werdet sie überwinden. Ihr habt schon überwunden. Ihr habt schon den Sieg. Und übrigens, weil ihr überwunden habt, was haben wir alles? Zumindest aus dieser 7 Perspektiven, die ich vorhin vorgelesen habe. Kinder Gottes sind von ihrem Wesen Überwinder. Lest mit mir Kapitel 5, Vers 4 und 5. Kapitel 5 im gleichen Brief, die Verse 4 und 5. Schaut mal, was da steht. Denn alles, was aus Gott geboren ist, überwindet die Welt. Denn alles, was aus Gott geboren ist, überwindet die Welt. Der Grund, warum man überwunden hat, nicht nur überwinden wird, überwunden hat. Der Grund, warum man alles erben wird, steht hier, weil man aus Gott geboren ist. Das heißt, wer nicht aus Gott geboren ist, kann nicht überwinden und wird nicht überwinden. Kann er nicht, wird er nicht. Die Fähigkeit zu überwinden liegt nicht in uns, liegt nicht in unserer Stärke, in der Durchhalten, Frömmigkeit. Die Fähigkeit, das Überwinden, liegt in der Wahrheit, aus Gott geboren sein. Darum sagt Johannes, ihr seid aus Gott Kinder und habt sie überwunden. Warum habt sie überwunden? Weil ihr aus Gott seid. Wer aus Gott ist, überwindet. Wer nicht aus Gott ist, überwindet nicht. Denn das ist der Sieg, aus Gott geboren sein. Das ist die Überwindung, aus Gott Gottes Leben empfangen zu haben, eine Wiedergeburt zu erleben. Und wie geschieht das? Empfang des Heiligen Geistes. Darum sagt er, ihr seid aus Gott Kinder und habt sie überwunden, weil der, der in euch ist, größer ist als der, der in der Welt ist. Wie überwindet man? Nein, nein. Wie haben wir überwunden? Und wie werden wir weiter überwinden? Durch uns? Durch unsere Kraft, durch unsere Stärke? Das ist nicht das Evangelium, sondern durch den, der in uns ist. Und wer ist in uns? Christus durch seinen Geist. Wer hat überwunden? Christus. Wer wohnt in uns? Der Überwinder. Und dann sagt er, der ist übrigens stärker. Und stärker geht es nicht nur an Kraft. Stärker heißt, er ist größer. Er ist mächtiger. Das heißt, wir wurden geboren, wiedergeboren. Durch den Geist des Christus, durch den Geist des Überwinders. Liebe Geschwister, ich sage, wissen wir, dass die Wiedergeburt die Überwindung ist? Das Wiedergeborenwerden, den Geist empfangen, das überwindet die Welt. Denn niemand kann aus dieser Welt raus, niemand kann sich retten, niemand kann sich erlösen, niemand kann aus seiner eigenen Kraft, das kriegt man nicht hin. Wie wird die Welt überwunden? Durch Gottes Kraft. Gott wirkt an uns und wirkt in uns und tut etwas. Und jetzt möchte ich euch, also nochmal, Kinder Gottes sind Überwinder. Woran kann ich merken und wissen, dass ich ein Kind Gottes bin, wenn du überwunden hast? Wen überwinden? Wer muss überwunden werden? In welchem Kontext reden wir? Den Geist des Irrtums. Die ganzen falschen Propheten, die ganzen falschen Irrlehrer, den Geist des Antichristen, der Geist der Lüge. Was hat der Geist des Antichristen verbreitet von Anfang an? Welche Lüge? Über welche Dinge haben wir im Kontext immer geredet? Das Verständnis von Jesus Christus, wer er ist. Und warum er in diese Welt gekommen ist. Warum musste er Fleisch werden? Warum nahm er wirklich dein und mein Leib an? Und wir sprachen darüber, dass das Herzstück des Evangeliums ist. Wenn Jesus nicht meine Gestalt angenommen hätte, dann hätte er nicht mein Leben leben können und hätte nicht auch meinen Tod sterben können. Dann gibt es keine Erlösung. Wisst ihr, was Kinder Gottes ausmacht? Sie haben den überwunden, der diese Lügen erzählt. Ein anderes, ein falsches, ein Evangelium, das eben nicht gottgefällig ist, das von Gott nicht verkündigen worden ist. Das heißt, einen anderen Weg der Erlösung, einen anderen Weg der Heiligung und einen anderen Weg der Verherrlichung. Kinder Gottes kennen die Wahrheit, das ist das Überwinden. Denn die ganze Welt liegt in der Finsternis. Niemand erkennt das Evangelium, niemand versteht das Evangelium. Die einen hassen es, für die anderen ist es eine Torheit, für einen eine Dummheit, für andere ein Ärgernis. Niemand kann dieses Evangelium aus sich heraus erkennen. Es ist eine Lüge, dass wir sagen, wenn wir nur genug Argumente bringen, das gut genug erklären, Menschen daran glauben werden. Stimmt einfach nicht. Und wir wissen warum, weil die ganze Welt in der Finsternis liegt. Und wenn die Welt in der Finsternis liegt, welchen Geist wird sie hören? Den Geist der Welt. Und was wird der Geist der Welt lehren? Das Evangelium von Jesus Christus? Die Rechtfertigung allein aus Glauben, nicht aus Werken? Natürlich nicht. Aber wenn Menschen zum Glauben kommen und auf einmal das Evangelium von Jesus Christus hören können, wer ein Ohr hat, auf einmal ein Ohr bekommt zu hören und zum Glauben kommt, das heißt, diese Wahrheiten glaubt. Wisst ihr warum? Weil er überwunden hat. Was überwunden hat? Die Finsternis. Was überwunden hat? Die Lüge. Was überwunden hat? Den Unglauben. Er ist von Zweifel zu Gewissheit gelangt. In Jesus Christus habe ich meine Erlösung. In Jesus Christus habe ich meinen Heiland. In Jesus Christus habe ich meinen Retter. Und er genügt mir. Die Welt mag alles andere erzählen, aber er glaubt diese Wahrheit. Das ist der Sieg. Das ist das Überwinden. Nicht ich werde diese Sünde nicht mehr tun oder ich darf das nicht tun, stattdessen werde ich das tun. Das ist nicht Überwinden. Überwinden ist die Lüge, dass Jesus nicht dein und mein Erlöser ist und dass er dir und mir reicht. Und die viele falsche Propheten, die sind in diese Welt hinausgegangen und sie lehren alle Jesus, aber dann sagen sie halt, und wir wissen es, aber das musst du noch tun und wenn du das nicht tust, und es sind so viele. Und man sagt, hey, aber die reden doch auch von Christus. Aber Kinder Gottes überwinden all diese falschen Lehren, überwinden all diese falschen Religionen. Warum? Weil der in ihnen größer ist als all diese Geister, die diese falschen Lehren verbreitet haben und sie an diese Wahrheit glauben können. Wer das nicht kann, ist nicht aus Gott. Versteht ihr, das macht ein Kind Gottes aus, dass er es glauben kann. Lest mit mir nochmal Kapitel 5, Verse 4 und 5 noch einmal. Ich lese ein bisschen weiter. Schaut mal, wie klar das hier steht. Denn alles, was aus Gott geboren ist, überwindet die Welt. Und dies ist der Sieg. Und jetzt schaut mal, wie wird jetzt überwinden, wie beschrieben? Sieg. Alles, was aus Gott geboren ist, überwindet die Welt. Und dies ist, man könnte jetzt übersetzen, ist die Überwindung. Aber Johannes schreibt, Sieg. Denn überwinden ist Sieg. Jesus Christus ist der Sieger. Über Sünde, Tod und Teufel. Darum leben wir, glauben wir, hoffen wir. Was ist das Überwinden? Es ist der Sieg. Aber über was? Das ist der Sieg, der die Welt überwunden hat. Nicht überwunden wird, überwunden hat. Was hat man, wie hat man überwunden? Lest mit mir weiter, so klar. Wer aber ist der die Welt überwindet, wenn nicht der glaubt, dass Jesus der Sohn Gottes ist. Was ist der Sieg? Was ist die Überwindung, wenn nicht der nicht mehr das tut, der diese Sünde lässt, der keine Unzucht mehr treibt und nicht mehr lügt und nicht mehr stiehlt? Nein, das ist nicht der Sieg, auch wenn viele das proklamieren. Das ist der sich der Welt entzieht und in die Kloster geht. Das ist der nie wieder böse Gedanken hat. Nein, das ist nicht der Sieg über die Welt. Der Sieg über die Welt ist Glauben, dass Jesus der Sohn Gottes ist. Nämlich der an die Person Jesu glaubt. Und zwar wer er ist. Gottes Sohn. Mensch geworden. Im Fleisch. Liebe Geschwister, das ist der Sieg. Wer wird all die Herrlichkeiten erben? Die Überwinder. Wer sind die Überwinder? Die an den Sohn Gottes glauben. Das ist der Grund, warum sie erben werden, all diese Dinge. Weil sie an ihn glauben. Weil sie an ihm festhalten. Weil sie durch die Wiedergeburt einen Geist bekommen haben, der in der Lage ist, zu prüfen, ob das, was da gesagt wird, der Jesus ist, von dem der Vater Zeugnis abgelegt hat oder nicht. Wenn ich unterwegs bin, predige ich auch immer wieder aus diesem Brief. Ich habe das getan irgendwo anders. Und ein Bruder leitete mir eine Mail weiter von einem, der diese Predigt wo auch immer gehört hat und heftig darüber sich ausgelassen hat, wie blasphemisch das alles ist. Über die Tatsache, dass Jesus wirklich die Fähigkeit hatte, wie du und ich zu sündigen. Und der sagt, Jesus konnte nicht sündigen. Dann sage ich, und was hat er dann über Wunden? Welchen Leib der Sünde hat er über Wunden? Welche Sieg haben wir denn empfangen? Wenn wir nicht begreifen und nicht das glauben können, oder wenn Menschen nicht begreifen können, was Jesus überwunden hat, an was glauben wir denn? Was ist dann unsere Rechtfertigung? Das ist der Glaube. Da können solche Abhandlungen, ich war so dankbar, als dieser Bruder schrieb, so lieber so und so, eigentlich bin ich schon in vielen Dingen deiner Meinung, aber hier, ich verstehe dich nicht. Es ist doch so klar. Da dachte ich, Halleluja. Wisst ihr warum? Er hat Ohren zu hören. Er hat überwunden. Das waren mehrere Mails mit, er hat überwunden, weil er den Unterschied kannte. Er sagt, das ist wahr, das ist nicht wahr. Kinder Gottes überwinden, weil sie die Wahrheit kennen. Die Wahrheit über den Sohn Gottes, die Wahrheit über das Evangelium. Das kennen sie aber nur, weil der in ihnen ist, der Geist Gottes, stärker ist als jeder Geist, der sie verführt. Stärker ist als jeder Geist, der die Welt verblendet. Jeder Geist, der irgendeine Religion ins Leben führt und einen weg von Christus bringt. Aber dieser Geist in uns ist stärker, größer. Er vermag, uns in der Wahrheit zu halten, uns in die Wahrheit nicht nur zu leiten, an alles zu erinnern, was er gesagt hatte. Darf ich euch bitten, ganz kurz mit mir wieder zurückzugehen, und zwar wieder in die Offenbarung und Kapitel 12 aufzuschlagen. Kapitel 12, das ist der Abschnitt, wovon ich überzeugt bin, dass der Himmel nicht mehr reingemacht werden muss, warum wir da nicht mehr fegen werden, weil da alles Böse schon rausgefegt ist. Ja? Jesus hat den Engeln gesagt, Michael, los geht's, schnapp dir ein paar Gute und fegt die ganzen Bösen raus. Und das ist passiert. Kapitel 12, ab Vers 7 können wir das lesen. Und es stand ein Kampf im Himmel, Michael und seine Engel kämpften mit dem Drachen und der Drache kämpfte und seine Engel. Das sind all diese bösen Dämonen, das sind all diese falschen Geister des Antichrist, die durch die falschen Lehrer wirken. Und dann sagt er, und sie bekamen nicht die Übermacht und ihre Stätte wurde nicht mehr im Himmel gefunden. Versteht ihr? Nicht mehr in den Himmel gefunden. Übrigens, wohin wurden sie geworfen? Wo ist besser? Da, wo die hingeworfen sind oder da, wo sie gerade nicht mehr sind? Nicht mehr gerade, nie wieder sind. Wo wollen wir leben? Was gefällt uns mehr? Also, eigentlich besser da oben. Besser beim Herrn. Denn da ist, das sind sie nicht mehr, der Satan, aber ist auf die Welt und auf die Erde geworfen worden. Und er hat wenig Zeit, aber er ist stinkesauer. Das lesen wir in diesem Abschnitt. Aber jetzt lest mal mit mir ab Vers 10. Und ich hörte eine laute Stimme im Himmel sagen, nun ist das Heil und die Kraft und das Reich unseres Gottes und die Macht seines Christus gekommen. Das heißt, er beginnt jetzt sein Reich aufzubauen. Denn hinabgeworfen ist der Verkläger unserer Brüder, der sie Tag und Nacht vor unsere Gott verklagte. Das heißt, er tut es nicht mehr. Er ist hinabgeworfen, ist nicht mehr da. Und sie haben ihn, schaut mal, was jetzt steht. Und sie haben ihn überwunden. Richtig? Wen überwunden? Den Drachen. Wen überwunden? Den Teufel, den Satan. Wen überwunden? Die ganzen Dämonen. Sie haben überwunden. Wie? Hier steht. Sie haben ihn überwunden wegen des Blutes. Ach, so überwindet man. So überwindet man den Teufel. Durch das Blut Jesu Christi. Nicht durch meine Werke, durch meine Anstrengung, durch meinen Fleiß und Frömmigkeit. Überwinden können wir ihn nur durch das Blut Jesu Christi. Aber wenn ich an dieses Blut nicht glaube, das heißt sein für mich hingegebenes Leben, wenn ich da anfange zu zweifeln und rumzudoktern und das Blut nicht mehr genügt, wisst ihr, was das bedeutet? Kein Überwinden. Die Überwindung ist nur durch das Blut des Lammes möglich. Und jetzt schaut mal weiter. Und, ist noch nicht fertig, wegen des Wortes ihres Zeugnisses. Erinnert ihr euch an die letzten Predigten? Wie kann man das Zeugnis anders übersetzen? Bekenntnis. Wie überwindet man den Drachen? Wie haben sie überwunden? Sie haben an Christus geglaubt und Christus bekannt. Wer in seinem Herzen glaubt und mit dem Mund bekennt. Und hier geht es nochmal nicht nur aussprechen. Wer das bekennt, sagt, das ist wahr. Das ist die Wahrheit. Er ist mein Erlöser. Sein Blut genügt mir. Das ist, wie wir den Teufel überwunden haben. Das ist der Sieg. Das ist der Sieg. Darum heißt allein aus Glauben. Die Rechtfertigung allein aus Glauben. Aus Glauben an unseren Herrn Jesus Christus. Das genügt uns. Und alle falschen Lehren, so christlich und gerade christlich, die sich nennen, erkennt man darin, dass sie diese Genügsamkeit in Frage stellen. Gerade im Umlauf, wir wissen, Nahostkonflikt, dann stehen Prediger auf, nicht nur eine, und sagen, unser Heil hängt nicht nur davon ab, ob wir an Jesus Christus glauben, sondern wie wir zu Israel stehen. Und wenn wir nicht so zu Israel stehen, dann werden wir nicht gerettet werden. Versteht ihr, was ich meine? Wo ist die Genügsamkeit Christi? Und viele laufen da hinterher und sagen, ja klar, natürlich, das ist doch Gottes Volk und. Und merken nicht, dass zu dem Genügsamkeit Christi des Evangeliums Dinge hinzugefügt werden. Wo steht das? Christus genügt. Und in dieser Weise, und das ist nur ein Beispiel, eine Lehre nach der anderen, eine Verführung nach der anderen, die sich aber so ausgibt, als ob sie superchristlich ist. Ist's nicht. Ist es nicht. Und wir überwinden nur in Christus. Das ist der Sieg. Das ist der Sieg. Tu Buße und denke, wie du empfangen hast. Bewahre mein Werk. Das ist der Sieg, das ist die Überwindung. Darf ich euch etwas zeigen? Geht mal mit mir ins Johannesevangelium und schlagt mal mit mir Kapitel 16 auf. Als Johannes, solange ihr aufschlagt, rede ich schon ein bisschen, als Johannes die Offenbarung empfing und den auf dem Thron saß mit der Buchrolle, Und es gefragt wurde, wer kann es nehmen und die sieben Siegel brechen, dann weint er, weil er niemanden gefunden hat. Könnt ihr euch erinnern bestimmt. Und dann sagt einer der Ältesten eine gute Nachricht. Weine nicht, denn es hat überwunden, der Löwe aus dem Stamm Juda. Und als er diesen Löwen sucht, sieht er ein Lamm. Aus dem Löwen wurde ein Lamm, das geschlachtet ist, aber lebendig ist, nämlich dasteht, wie geschlachtet. Was ist das Überwinden? Wie hat er überwunden? Er ist für die Sünden gestorben, wurde Mensch, nämlich aus dem Stamm Juda. Aber das ist der Sohn Gottes, der zum Thron Gottes geht und diesen Ratschluss in Empfang nimmt. Jesus sagt, wer überwindet, wie ich überwunden habe. Es ist immer die gleiche Aussage. Er ist der Sieger, er hat überwunden. Das ist meine Überwindung. Wenn ich in ihm bleibe und er in mir und wenn ich in seinem Sieg bleibe, dann das ist meine Überwindung. Und die Überwindung ist gegen jede Lehre, die etwas anderes lehrt. Das ist die Überwindung. Im Bild gesprochen, wir gehen hin zu unserem Herrn. Wir sind da auf dem Weg, richtig? Und uns werden permanent Steine in den Weg geworfen. Permanent Balken und Bäume gefällt oder Hindernisse, Panzerbrecher-Dinger da reingestellt, alles möglich, damit wir dieses Ziel nicht erreichen. Und was sind diese Hindernisse, die uns weismachen wollen, wir müssen etwas leisten. Das müssen wir überwinden. Was? Jede Aussage auf unserem Weg, die uns weismachen möchte, dass Christus für uns nicht genug ist. Dass Christus nicht genug ist. Das ist die Überwindung. Und ich lasse mich nicht von diesem Weg abbringen, denn er ist der Weg und die Wahrheit und darum auch das Leben. Also folge ich ihm. Das ist der Sieg, das ist die Überwindung. Dann hat Jesus Folgendes gesagt, Kapitel 16, Vers, oh, ich bin Apostelgeschichte, hätte doch auch aufschlagen sollen, aber ich musste das sagen. Johannes 16, lies mal Vers 33. Dies habe ich zu euch geredet, damit ihr in mir Frieden habt. Okay, was jetzt kommt, was jetzt uns gesagt, was Jesus geredet hat, hat er geredet, damit du und ich Frieden haben. Frieden ist was Gutes. Wegen diesem Frieden behandeln wir gerade den ersten Johannesbrief. Diese ewige, völlige Freude in Christus, diesen Frieden in ihm, die Gewissheit der Vergebung der Sünden, die Gewissheit, Anteil am Leben Gottes, Anteil am ewigen Leben, Frieden. Wie gut ist das? Dann sagt er, das sage ich euch, damit ihr Frieden habt. Und jetzt schaut mal, was er sagt. In der Welt habt ihr Bedrängnis. Man kann dieses Wort, manche sagen Angst. So bin ich groß geworden. In der Welt habt ihr Angst. Aber es ist weit mehr als nur Angst. Bedrängnis. Bedrängnisse sind Verführungen. Bedrängnisse sind Angriffe. Bedrängnisse sind wirklich Kämpfe. Das ist mehr als nur, ich habe halt Angst, weil es dunkel ist oder so. Es ist wirklich, in dieser Welt gibt es viele Bedrängnisse, viele Dinge, die uns auf diesen Weg hingelegt werden. Aber was sagt Jesus? Aber seid guten Mutes, oder? Fürchtet euch nicht. Warum? Ich habe die Welt überwunden. Was ist dein und mein Friede? Was ist deine und meine Freude? Was hat Jesus gesagt, damit du dich nicht fürchtest? Ich habe es schon überwunden. Nicht überwinde und dann kriegst du es. Ich habe es schon getan. Die Welt ist kein Problem mehr. Ich habe sie für dich überwunden. Und dann darum sagt er, bleibt in mir und ich in euch. Bleibt da drin. Das ist der Sieg. Das ist die Überwindung, in diesem Glauben zu bleiben. In Christus zu bleiben. Ich wiederhole mich in seiner Genügsamkeit. Jetzt Kapitel 17. Schaut mal, was er dann Wunderbares gemacht hat. Er hat gebetet. Im Kontext unserer Reihe haben wir mehrmals schon dieses Kapitel gelesen und ich habe das Gefühl, ich werde es noch mehrmals lesen. Weil jedes Mal, je weiter wir im ersten Johannesbrief vorwärts kommen, umso mehr Verständnis bekommen wir, umso mehr werden wir hier entdecken. Das ist herrlich. Jetzt schaut mal, was Jesus getan hat. Dann fing er laut zu beten, was er nicht oft getan hat, damit die Jünger etwas hören und ihre Freude vollkommen wird. Und dann beginnt er das zu beten und sagt, Vers 1, Kapitel 17. Dies redete Jesus, hob seine Augen auf zum Himmel und sprach, Vater, die Stunde ist gekommen, verherrliche deinen Sohn, damit der Sohn dich verherrliche, wie du ihm Vollmacht gegeben hast über alles Fleisch, dass er allen, die du ihm gegeben hast, ewiges Leben gebe. Also, du hast mir die Vollmacht gegeben, allen, die du mir anvertraut hast, das heißt, die sind deine gewesen, die sollen ewiges Leben kriegen. Schon mal eine gute Nachricht, gell? Also, jetzt ist die Zeit gekommen, wir wissen Kreuzigung. Wir wissen, er ist kurz davor, gefangen zu werden und diesen Weg zu gehen. Jetzt ist die Zeit gekommen, den Seinen die Grundlage für das ewige Leben zu schaffen. Und dann sagt er, was so gut ist. Vers 3. Dies ist aber das ewige Leben, dass sie dich, den allein wahren Gott und den du gesandt hast, Jesus Christus, erkennen. Ich bin gleich fertig. Was ist das ewige Leben? Die Erkenntnis, wer Jesus Christus ist, nämlich der, den der Vater gesandt hat. Er ist gekommen im Fleisch. Die das erkennen, haben ewiges Leben. Das ist das ewige Leben. Diese Erkenntnis, wer Jesus Christus ist. Wer diese Erkenntnis nicht hat, hat dieses Leben nicht. Hat ihn nicht erkannt, hat keinen Anteil am ewigen Leben. Wer hat es bekommen? Lest mit mir ab Vers 6. Ich habe deinen Namen den Menschen offenbart, die du mir aus der Welt gegeben hast. Dein waren sie, und mir hast du sie gegeben. Und sie haben dein Wort bewahrt. Merkt ihr? Sie haben dein Wort bewahrt. Was bedeutet das? Jetzt haben sie erkannt, dass alles, was du mir gegeben hast, von dir ist. Denn die Worte, die du mir gegeben hast, habe ich ihnen gegeben. Und sie haben angenommen und wahrhaftig erkannt, dass ich von dir ausgegangen bin und haben geglaubt, dass du mich gesandt hast. Das ist das ewige Leben. Das ist die Überwindung. Vater, ich habe ihnen dieses Geheimnis anvertraut und sie haben es geglaubt. Das ist ewiges Leben. Sie haben geglaubt, dass ich gekommen bin von dir aus. Nicht ein historischer Jesus bin, nicht ein guter Mensch, nicht einer, der Geist in den Leib eines Menschen gekommen und. Ich bin von dir und aus dir gekommen. Sie haben das geglaubt. Wer kann das glauben, wenn nicht der Geist ihm das schenkt? Niemand. Menschen sind in der Finsternis und sie erkennen weder Gott noch das Evangelium. Sie erkennen nicht ihre eigene Sünde und die Notwendigkeit der Erlösung in Jesus Christus. Gott hat aber die Seinen vor grundlegender Welt erwählt. Und dann sagt Jesus, und denen hast du es gegeben, dass sie das erkennen, die vom Vater gelehrt worden sind. Und wisst ihr was? Das ist Überwinden. Wir haben überwunden in dem und durch den, der in uns ist, dass wir zum Glauben gekommen sind. Dass wir ihn überhaupt erkennen können. Wenn du hier da sitzt und an Jesus Christus, als den Sohn Gottes glaubst, dass er alleine für deine Rechtfertigung genügt und deine Sicherheit fürs ewige Leben ist, dass du sagst, ich glaube, dass er mir genügt und mehr nicht, kein Werk, dann tust du es nur aus einem Grund, weil du den Geist Gottes hast und weil du aus Gott geboren bist. Denn nur die sind aus Gott geboren, die seinen Geist haben. Aber wenn du das hast, glaubst du das? Kannst du es gerne laut sagen oder leise sagen. Aber wenn du es glaubst, dann zweifel nicht, dass du ein Kind Gottes bist. Denn die Welt kann ihn weder sehen noch an ihn glauben und die Welt versucht sich permanent selbst zu erlösen durch diese ganzen falschen Lehre und falschen Lügen über den Weg der Rettung. Aber wenn du es glauben darfst, dann gehörst du zu denen, die der Vater gesagt hat, sie sollen es erkennen. Und der, der in dir ist, ist so stärker, so größer, dass all diese Lügen in dir keinen Halt gefunden haben. Es kann sein, du hast dich damit beschäftigt, es kann sein, du hast darüber nachgedacht, es kann sein, dass du eine Zeit lang darin gewandelt bist, aber nicht mehr. Ich habe ja gesagt, dieses Wochenende oder ab Donnerstag bis Samstag gestern unterwegs, und da war ein lieber Bruder schon in einem betagten Alter und schon viel erlebt. Aus der Esoterik hat er mir erzählt, zum Glauben gekommen. Also wenn man überlegt, was Gott machen muss, gell? Rausgeholt und ihm die Erkenntnis des Sohnes Gottes geschenkt. Jetzt sprach ich mit ihm darüber und war gerade der Punkt. Und dann natürlich, welches Thema kommt zur Sprache, die Rolle Israels und unser Anteil daran und all diese Dinge. Und dann habe ich nur in ein, zwei Sätzen ihm gesagt, was ich glaube, dass das Wort Gottes sagt. Er war ganz schön geschockt. Wirklich sehr geschockt. Und dann habe ich gesagt, okay, am Ende, es war gestern, bevor wir weiter in unserem Thema machen, lasst mich nur ganz kurz euch anhand ein paar Punkten, anhand der Bibelstellen vom Römerbrief zeigen, warum ich so glaube. Waren sehr angetan, also waren bereit, es zu tun. Habe ich mir die Zeit genommen. Kurze war natürlich eineinhalb Stunden ungefähr. Die haben auch so gelacht, wie ihr gerade gelacht habt, als ich gesagt habe, lasst mich das kurz tun. Und ich bin mit ihnen dann durch. Und dieser Bruder saß da, hat zwei Brillen gehabt. Eine Brille über die andere, immer hin und her, hin und her. Und dann sagt er etwas, gegen Ende dieser Lektion sagt er, ich habe das Gefühl, ich lese den Römerbrief zum ersten Mal. Da steht's doch. Ein anderer sagt, ja, da steht's doch, wie kann man denn anders das glauben? Und auf einmal passiert da was. Und ich denke, Kinder Gottes, war mir innerlich für die heutige Predigt schon vorbereitet, hat mir ein gutes Beispiel gegeben, der Herr. Das ist der einzige Grund, sie saßen da und auf einmal können sie diese Wahrheit sehen, dass Christus genügt und in dieser Lehre Christus nicht genügt. Natürlich, logisch kamen dann Ausrufe. Ja klar, Die Welt und ihre Lügen werden überwunden. Ihr habt überwunden. Und ich bin mir sicher, Kinder Gottes und Kinder Gottes werden, wenn sie die Wahrheit hören, werden sie diese Wahrheit sehen. Denn der in ihnen ist, ist größer als der in der Welt ist. Das Problem ist oft, dass die Kinder Gottes diese Wahrheit nicht zu Gesicht bekommen. Man sagt es ihnen nicht, das kann natürlich, wie kann es sein? Wir kennen die Bibel nicht, sagen sie mir. Seit vielen, vielen Jahren im Glauben. Und ich habe gesagt, ich schimpfe nicht auf euch, ich schimpfe auf die Kanzel, nicht auf die Bank. Wie sollt ihr glauben, wenn man es euch nicht sagt? Aber wenn man die Wahrheit lehrt, wisst ihr, was passiert? Kinder Gottes hören sie. Sie hören sie. Sie hassen sie nicht. Wie gut ist das? Ich kenne nämlich andere, ich habe diese Wahrheit der Genügsamkeit Christus in dieser Frage aufgezeigt. Hey, die hassen das. Schreiben solche Briefe. Ich wundere mich nicht. Sie können das nicht sehen. Ich kann argumentieren, wie viel ich will. Ich kann Bibelverse aufzeigen, wie ich will. Sie werden es nicht annehmen. Es war nicht meine Intelligenz, die diese Wahrheit von dieser Wahrheit überzeugt hat. Es war der Geist Gottes. Wisst ihr, warum ich überzeugt bin, dass es der Geist Gottes war? Friede kehrte in ihr Herz. Freude kam ins Herz. Erleichterung kam ins Herz. Der Geist Gottes bestätigt das, was Wunderbare in einer herrlichen Art und Weise. Die Welt kann den Geist Gottes nicht empfangen. Darum kennt sie es nicht und kann diese Lügen nicht überwinden. Eine Stelle noch zeige ich euch. Geht mit mir ins 14. Kapitel, nur ein bisschen zurück. Ich kann euch gerne herausfordern, zu Hause nochmals Johannesevangelium von vorne nochmal zu lesen, ohnehin schon zum wievielten Mal, und diese Wahrheit mal zu suchen. Und es wird von Anfang an gesagt, dass die aus Gott geboren sind, die erkennen Christus, die Welt erkennt sonst nicht. Dann sagen die, warum erkennt die Welt nicht? Ihr seid aus dem Vater, dem Teufel, ihr seid nicht aus Gott. Denn der Vater ist der, der offenbart. Diese Wahrheit wird im Johannesevangelium permanent immer mehr und immer herrlich. Und das verarbeitet Johannes letztendlich in seinem Brief. Und in Kapitel 14 sagt er Folgendes, oder schreibt er Folgendes, berichtet über Jesus. Ab Vers 15 lese ich euch an. Wenn ihr mich liebt, so werdet ihr meine Gebote halten. Und ich werde den Vater bitten und er wird euch einen anderen Beistand geben. Was das bedeutet, haben wir schon darüber gesprochen. Wer nicht weiß, kann es gerne nachhören. Und dann heißt es, einen anderen Beistand geben, dass er bei euch sei in, das ist gut, oder? In Ewigkeit. Das heißt, wir bekommen einen ewigen Geist, kein auf Zeit. Das ist die erste herrliche Wahrheit. Die zweite, den Geist der Wahrheit. Welchen Geist haben wir nicht bekommen? Der Lüge. So, wir kriegen den Geist der Wahrheit. Warum? Oder weiter, den die Welt nicht empfangen kann. Warum kann die Welt die Wahrheit nicht von der Lüge unterscheiden? Warum hört sie die Lüge und glaubt der Lüge? Weil sie aus dem Geist der Welt ist und nicht aus dem Geist der Wahrheit. Aber wir haben den Geist der Wahrheit empfangen, damit wir eben die Wahrheit kennen. Denn die Welt nicht empfangen kann, weil sie ihn nicht sieht, noch ihn kennt. Ihr kennt ihn, denn er bleibt bei euch und wird in euch sein. Ich werde euch nicht verwaist zurücklassen. Versteht ihr? Ich überlasse euch doch nicht einfach dieser Welt. Ich überlasse euch doch nicht einfach diesen ganzen falschen Lehren und Irrlehren. Ich überlasse doch euch nicht einfach den Geist der Welt. Wer könnte von uns durchhalten? Die Überredungen sind vielfältig und raffiniert. Nein, er sagt, ich lasse euch nicht allein. Ich schicke euch meinen Geist, damit der in euch ist, stärker ist als der in der Welt ist. Schnell zum ersten Johannesbrief und wir kommen zum Schluss. Vers 4. Ihr seid aus Gott, Kinder, und habt sie überwunden, weil der, welcher in euch ist, größer ist als welcher in der Welt ist. Sie sind aus der Welt, deswegen reden sie aus dem Geist der Welt und die Welt hört sie. Verstehen wir jetzt, richtig? Das ist anders ausgedrückt. Sie haben den Geist Gottes nicht. Und was glauben sie natürlich? Das, was in der Welt durch den Geist der Welt geredet ist. So ist es.
Sie können nicht. Liebe Geschwister, sie können nicht.
Warum können wir? Vers 5. Sie sind aus der Welt, deswegen reden sie aus dem Geist der Welt. 11. Vers 6. Wir sind aus Gott. Richtig? Das ist es. Wir sind aus Gott. Wir sind aus Gott. Wer Gott erkennt, hört uns. Wen uns? Jetzt könnte ich nur so sagen, wenn ich hier predige, wenn du aus Gott bist, wirst du mich verstehen. Wenn du es nicht verstehst, dann bist du nicht aus Gott. Das wäre sehr anmaßend, oder? So könnte man sich als Prediger rechtfertigen. Na ja, klar, ihr könnt mich nicht verstehen, weil ich... Das ist nicht was sagt, das ist keine Rechtfertigung für alle Prediger, zu beurteilen, wer sie hören kann oder nicht. Wer sind wir? Apostel. Was wir von Anfang an gesehen, was wir von Anfang an gehört, was wir mit unseren Händen betastet haben vom Wort des Lebens, das verkündigen wir euch, sagt er, so beginnt der Brief. Und jetzt sagt Johannes, wer hört uns? Nämlich das wahre Evangelium, wie wir von Jesus empfangen und sogar als Zeugen. Wer kann uns hören? Die Apostel. Wer kann die apostolische Lehre von Christus verstehen? Nur die, die aus Gott sind, die seinen Geist haben. Und Johannes sagt, wer nicht aus Gott ist, wird das, was wir im Auftrag Jesu verkündigen, nicht verstehen. Er ist nicht so arrogant zu meinen, hey, wer mich nicht versteht, ist halt kein Christ oder so. Das ist nicht das, was er sagt. Sondern die, die aus Gott sind, werden unser Zeugnis annehmen. Und warum? Weil der gleiche Geist, der sie dazu befähigt hat, dieses Zeugnis zu geben, in den Kindern Gottes Wohnung genommen hat. Das matcht, das passt. Es findet eine Bestätigung statt. Wir sind aus Gott, wer Gott erkennt, hört uns, wer nicht aus Gott ist, hört uns nicht. Hieraus erkennen wir den Geist der Wahrheit und den Geist des Irrtums. Ich schließe so. Woran kann ich erkennen, ob ich oder ein anderer den Geist der Wahrheit oder des Irrtums hat? Kann er die Lehre des Apostels, der Apostel von Jesus Christus, hören oder nicht? Bleibt er in dieser Lehre oder nicht? Überwindet er alles an das andere, was eben nicht gelehrt ist, wie das Zeugnis abgegeben? Dann kannst du merken, ist das ein Geist der Irrtums oder der Wahrheit? Wenn du das hören kannst, dann hast du einen 7. Test. Und eigentlich können wir schon fertig sein, weil es schon 7. Aber es gibt noch mehr. Weil das ist jetzt nur noch ganz. Aber vollkommen wäre 10. Also wie viele Tests bleiben uns noch übrig? 3. Die machen wir noch. Damit wir wirklich vollkommen gewiss sein können, wir sind Kinder Gottes. Also geht es hier nicht nur um, dass wir charismatische Bewegung prüfen und die ganze Geschichten, ob Wunder und Zeichen und die Geister, das ist nicht das Thema. Das Thema ist, ob wir das Evangelium von Jesus Christus glauben. Denn das ist dein Sieg, der die Welt überwindet. Der Glaube an Jesus Christus. Bewahre das. Amen.